Abschnitt 1.3. Das Problem der Anleger. Mittlerweile hast du dich hoffentlich gut in dieses Buch eingelesen, sitzt gemütlich auf der Couch oder am Strand von Mallorca und schlürfst einen Kaffee oder Cocktail, je nach Tageszeit. Aber nun ist es vorbei. Der Ratgeber ist keine Abrechnung mit dem Staat oder der Finanzbranche. Okay, zum Teil schon. Aber das war nur der Anfang. Von jetzt an ist nur noch Selbstkritik und proaktives Handeln angesagt. Denn die ersten beiden Probleme bestehen nur deshalb, weil wir Anleger es zulassen und unsere Verfügungsgewalt über unsere Finanzen abgegeben haben. Sobald wir diese zurückerobern, verschwinden auch die Probleme mit dem Staat, okay, nicht ganz, und die mit der Finanzbranche. Denn ein aufgeklärter, eigenverantwortlich handelnder Anleger sucht sich die Angebote selbst aus, die zu ihm passen. Er besitzt die rationale und emotionale Intelligenz, die richtigen und kritischen Fragen zu stellen und gibt nur Geld für Dinge aus, die ihm einen Mehrwert bringen. Je mehr Leute so handeln, desto mehr lösen sich alle unseriösen und sinnlosen Produkte am Markt von selbst auf. Dass dies natürlich nie eintreffen wird, braucht dich im Einzelnen nicht länger zu stören, denn jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das Problem Nummer 1. Zu wenig Wissen. Ein zentrales Problem, das den Großteil der Bevölkerung in Deutschland in Bezug auf die eigenen Finanzen betrifft, ist das mangelnde Wissen darüber, wie die Finanzen zu managen sind. Wie man einen Investmentplan aufstellt, einen Wertpapiersparplan einrichtet, was der MSCI World ist oder wie man seine Kapitalerträge versteuert. Der Deutsche gibt es sogar offen zu, dass er wenig über Finanzen weiß. So ergaben mehrere repräsentative Umfragen und Studien, dass das Gros der Menschen nicht nur wenig bis nichts weiß, sondern auch kein Interesse zu haben scheint, diesen Umstand zu ändern. Zum Teil liegt es in eben dieser unwissenden Annahme, dass man ein richtiger Finanzexperte sein müsse, um das Auf und Ab der Börse korrekt einzuordnen. Dass man sich durch die tägliche Lektüre des Handelsblatts ein genaues Bild der Währungsschwankungen, Zinsstrukturkurven und Goldpreisentwicklung zu machen habe. Dies gehe nur mit einer intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Depot einher, welches einer ständigen Fürsorge und Überwachung bedarf, um auf kleinste Marktentwicklungen reagieren zu können. Außerdem kann das nur jemand, der ein volkswirtschaftliches Studium absolviert hat. Natürlich ist das alles kompletter Mumpitz. Weder erfordert es sonderlich viel Zeit, ein Depot einzurichten und zu managen, noch benötigt man dafür ein jahrelanges Studium der Finanzmärkte. Denn ein Großteil des ständigen Auf und Ab ist nichts weiter als Noise, also Geräusche, wie Nicholas Nassim Taleb, der Autor des Schwarzen Schwans, es treffend bezeichnet. Es ist recht simpel, sich das nötige Wissen anzueignen, aber es beginnt zunächst mit dem dafür nötigen Leistungswillen und der Bereitschaft, dies zu tun. Dazu ist wiederum die Erkenntnis notwendig, dass die Anlage in Aktien eine der besten Möglichkeiten des nachhaltigen Vermögensaufbaus ist, die es auf dem Planeten nun mal gibt. Der rationale Kapitalist kann sich heute viele Fähigkeiten und das nötige Wissen sowie Kompetenzen autodidaktisch aneignen. Dazu gibt es eine enorme Fülle an Informationen, die teilweise verwirren können. Der rationale Kapitalist will zum Beispiel Schach, eine neue Sprache oder ein Instrument spielen lernen. Nun hat er die Gelegenheit, von einer Vielzahl von kostenlosen Coaches auf der gesamten Welt zu lernen. Ich habe mich bei chess.com angemeldet, um Schach zu lernen. Dank YouTube und Hikaru Nakamura, einem internationalen Schachgroßmeister, habe ich meinen Elo-Score, einem Scoring-System für die Schachspielstärke, innerhalb einiger intensiven Schachwochen von 800 auf 1245 gesteigert. Dafür habe ich noch nicht einmal Geld ausgeben müssen. Viele Lernwillige stellen sich immer die Frage, aber wie soll ich nur anfangen? Dabei ist es vollkommen egal, wie und wo du anfängst. Wichtig ist nur, dass du anfängst, damit sich das Wissen immer direkt ins Unterbewusstsein speichern kann und du es mehr und mehr verinnerlichst. In der heutigen Informationsgesellschaft ist die Fähigkeit, sich neue Informationen selbst aneignen zu können, die wichtigste überhaupt. Und zwar zunächst, wo finde ich Informationen, um mein Problem anzugehen? Wie kann ich diese Informationen sofort in mein tägliches Handeln integrieren, um einen Prozess aus Umsetzung, Feedback, Auswertung, Umsetzung und so weiter zu bekommen? Natürlich ist dieser Lernprozess bei einem simplen Elo-Score wesentlich einfacher nachzuvollziehen als bei der Börse, da die kurzfristige Verbesserung der Performance auch aus reinem Glück passieren kann oder weil der Markt gerade insgesamt an Wert gewinnt. Daher kann man als Alternative für das Börsenwissen nicht den Elo-Score, sondern beispielsweise die Anzahl der Tage nehmen, an denen man vollkommen entspannt das Depot ignoriert hat. Das ist tatsächlich für Anfänger eine günstige Richtschnur. Wenn du es schaffst, 14 Tage nicht in dein Depot zu schauen, obwohl du 1.000 oder 2.000 Euro deines hart verdienten Geldes investiert hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Um einige weitere Beispiele dafür zu geben, werde ich nun weitere Praxistutorials direkt hier als Antwort auf die jeweiligen Fragen geben, die eine repräsentative Menge an Menschen bei einer Befragung des Aktieninstituts beantwortet hat. Basis ist eine Umfrage aus dem Jahr 2015, die über 2000 Menschen zu Aktienthemen wie Risiko und Rendite befragt hat. Es wurde unter den Befragten zudem differenziert, ob die Besagten bereits im Besitz von Aktien oder Aktienfonds sind. Einige Fragen lasse ich aus, die Studie ist aber generell lesenswert und du findest sie auf dai.de. Erstens, Frage: Mit Aktien bzw. Aktienfonds kann man in kurzer Zeit viel Geld verdienen? Antworten: Fast 70% der Befragten antworteten, dass dies nur teilweise und eher nicht möglich sei. Mein Kommentar? Dies entspricht tatsächlich der Realität, da es außer in Glücksfällen nicht möglich ist, kurzfristig hohe Renditen an den Aktienmärkten zu erwirtschaften, außer es werden entsprechende Risiken eingegangen, wie zum Beispiel über den Einsatz von Kredithebeln, um die mögliche Eigenkapitalrendite zu erhöhen. Jedoch ist dies einhergehend mit einem erhöhten Eigenkapitalrisiko. Aber an dieser Stelle schon mal Gratulation, wir müssen also nicht komplett bei Null anfangen. Zweitens, Frage: Mit Aktien bzw. Aktienfonds kann man langfristig von den Erfolgen deutscher Unternehmen auf den Weltmärkten profitieren? Antworten: Zwar erkennen 35% der insgesamt Befragten an, dass diese Aussage stimmt, jedoch gibt es hier einen Großteil von Menschen, auch bereits Aktienbesitzer, die dies nur als teilweise zutreffend sehen. Mein Kommentar: Aktien und Fonds sind die einfachste, schnellste und kosteneffizienteste Möglichkeit für einen Privatanleger, sich an der Weltwirtschaft zu beteiligen. Es reicht eine Depoteröffnung bei einer Onlinebank und schon hat man Zugang zu weltweiten Börsenhandelsplätzen mit Tausenden von Unternehmensbeteiligungen, die innerhalb von Minuten und Sekunden erworben und gehalten werden können und leider häufig vorschnell verkauft werden. Dass dies die beste Möglichkeit für den durchschnittlichen Privatanleger ist, wird offensichtlich, wenn man sich die Alternativen anschaut, die man zur Auswahl hätte, wenn es keine börslich handelbaren Aktien gäbe. Der Vorteil einer Aktie ist eben, dass sie umlauffähig ist und von Besitzer zu Besitzer getauscht werden kann, ohne dass dies notariell beglaubigt werden muss, wie bei Anteilsübertragungen einer GmbH oder anderen kapitalgesellschaftlichen Unternehmungen. Da Anteile von GmbHs oder UGs oder GbRs nicht öffentlich börslich gehandelt werden, besteht in den meisten Fällen kein Zugang zur wirtschaftlichen Erfolgsbeteiligung eines Privatanlegers durch diese Methoden. Zwar gibt es hier natürlich Ausnahmen, aber einfach wird es nicht. Ähnlich verhält es sich bei anderen Beteiligungen. Die einzige andere Alternative ist es, direkt bei einem Unternehmen beschäftigt zu sein und unabhängig vom Gehalt eine Erfolgsbeteiligung zu ergattern. Auch diese ist mit höherem Humankapital durchaus für einen rationalen Kapitalisten möglich, ist jedoch auch mit mehr Aufwand, Zeit und in der Regel Kosten verbunden. Alle anderen Anlageformen, wie etwa Eigenheime, Oldtimer oder Kunstgemälde, sind keine Beteiligung an einer diversifizierten und damit risikoreduzierten Weltwirtschaft und fallen somit aus diesem Vergleich heraus. Bei der nächsten Frage geht es um das empfundene Risiko in Bezug auf die Assetklasse Aktie generell. Drittens, Frage: Eine Geldanlage in Aktien bzw. Aktienfonds ist unsicher und riskant. Antworten: Knapp 56% geben an, dass dies insgesamt zutrifft. Mein Kommentar? Nun ist bei dieser Frage in der Studie nicht ersichtlich gewesen, woran die Befragten das Risiko in Bezug auf Aktien gemessen, respektive beurteilt haben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Risikoempfinden der meisten Anleger und Nichtanleger sich auf die Volatilität, also die Preisänderungen der Aktien innerhalb eines Zeitraums beziehen. In diesem Kontext sind Aktien tatsächlich eine riskante Anlage, da sie zum Teil erheblichen Schwankungen im aktuellen börslich gehandelten Wert unterliegen. Ein kleines Beispiel. Die durchschnittlichen Renditen des DAX betrugen in den letzten 30 Jahren etwa 8% pro Jahr. Hätte Katja die Kapitalistin im Jahr 2007 10.000 Euro in einen DAX-ETF investiert, wären am 31. Dezember 2007 bei einer Rendite von 22% 12.230 Euro draus geworden. 2008 ging es jedoch in die andere Richtung um minus 40%. Nur ein Jahr später wäre das Depot also im Zuge der Finanzkrise auf nur noch 7.200 Euro geschrumpft. 2009 gab es saftige 23,8%. Ende 2009 wäre das Depot also wieder bei 9.027 Euro angelangt. Eine super Rendite, jedoch hätte man nach 3 Jahren immer noch 1.000 Euro Buchverluste erlitten. Und genau das ist es, was wir als Risiko empfinden. 2010 nach 16% wäre das Depot bei 10.400 Euro, 2011 nach minus 14% wieder bei 8.900 Euro, 2012 nach 29% bei 11.500 Euro, 2013 nach 25% bei 14.400 Euro, 2014 nach 2,6% bei 14.800 Euro, 2015 nach 9,5% bei 16.200 Euro und 2016 nach 6,8% bei 17.395 Euro. Anhand dieses 10-Jahres-Zeitraums kann man sehr gut erkennen, wie der Aktienmarkt langfristig echte Werte generiert. Trotz einer Investition mitten in der Finanzkrise hinein wird in 10 Jahren aus 10.000 Euro ein Betrag von 17.395 Euro. Und hier kommt die Magie des Kapitalismus und des Zinseszins zum Zuge. Denn auf immer größere Kapitalbeträge wirken selbst kleine Renditen von nur 6,87% wahre Wunder, wenn auf einmal 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro mehr auf dem Konto verbucht werden können. Langfristig hat der DAX übrigens mit etwa 7,8% rentiert. Wenn wir also über Risiko reden, müssen wir immer fragen, womit wir die Anlage in Aktien vergleichen, um dann ein entsprechendes Gegenstück zu haben. Es ist ein simpler Fakt, dass der DAX diese Renditen erzielt hat. Es ist ebenfalls eine richtig interpretierte Information zu wissen, dass diese Rendite nur durch Aushalten von starken Schwankungen entstanden wäre und nicht eine gleichförmige Gerade nach oben ist. Wenn du im Besitz dieser beiden Informationen bist, hast du dir nun Wissen angeeignet, um Risiko anders zu empfinden und somit auch deinen Erfolg zu verbessern. Erstens, um überhaupt zu investieren und zweitens, um nicht vorschnell herumzuheulen und den Kapitalismus für sämtliche Übel der Welt verantwortlich zu machen, die Aktien mit Verlust zu verkaufen und nie wieder Aktien zu brüllen. Viertens, die Aktienanlage ist keine Raketenwissenschaft. Über 70% aller Befragten, also sowohl Anleger als auch Nichtanleger, gaben an, dass die Anlage in Aktien gute Wirtschaftskenntnisse voraussetzt. Mein Kommentar? Dieses Thema ist etwas paradox. Einerseits kann ich nicht wissen, wie viel ich zu einem Thema wissen muss, um handlungswirksam Ziele zu erreichen, wenn ich kein Wissen über das Thema habe. Andererseits benötige ich einen fundamentalen Grundstock an Wissen, um zu realisieren, dass ich gar nicht so viel über das Thema wissen muss, um erfolgreich darin zu werden. Das Thema Aktienanlage ist nicht vergleichbar mit den mechanischen Gesetzen Newtons, dass hier keine allgemeinen Lehrsätze und Formeln gibt, aus denen man sich Prinzipien ableiten kann, die immer gelten. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen dem Wirtschaftsleben allgemein und der Physik. Die Gesetze der Schwerkraft besagen, dass ein Stift, den ich von einem Hochhaus fallen lasse, mit einer Beschleunigung von etwa 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat zu Boden fallen wird. Es ist dabei vollkommen unerheblich, wie oft ich den Stift fallen lasse, wie viele Stifte ich fallen lasse und wie viele andere Leute dasselbe Experiment durchführen. Immer bleibt die Beschleunigung ziemlich genau bei 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Bei den Gesetzen der Börse ist dies anders. Je mehr Menschen eine Sache glauben, dass Apple zum Beispiel ein tolles Unternehmen ist und in Zukunft stark steigende Gewinne erwirtschaftet, desto mehr Menschen kaufen die Aktie und nun wird der Preis, den die Anleger dafür zahlen müssen, stets ein anderer, meist höherer Preis sein. Wir selbst üben also einen direkten Einfluss aus und genau das macht die Aktienanlage zunächst schwer greifbar und lässt die Prinzipien nicht in einfache Regeln und Formeln pressen. Vereinfachend möchte ich festhalten, dass die Aktienanlage immer genau so komplex und kompliziert ist, wie man sie sich macht. Und das wiederum ist der Vorteil gegenüber der Physik und Mathematik. Dort gibt es nun einmal komplexe Zusammenhänge, die ich nur dann verstehen kann, wenn ich intensiv nachdenke oder sogar ein Studium absolviere. Es führt auch im Studium oder in der Schule nichts daran vorbei, außer man schreibt bei der Nachbarin ab, eine Praktik, die ich mir bis zur Perfektion gemeistert habe. Aber auch das bringt langfristig relativ wenig. Bei der Einzelanlage in Aktien sollte man auf Dauer natürlich seinen Wissensfundus erweitern, das Geschäftsmodell beleuchten, SWOT-Analysen kennen und auch die Zusammenhänge zwischen Zentralbankzinsen und Aktienkursen kennen. Aber für die ersten Investitionen ist die Aussage, ich habe keine Ahnung, wie sich der Markt entwickelt oder welche Aktie gut abschneiden wird, nicht hinderlich, da man über 1 bis 2 simple ETFs als Agnostiker einfach breit gestreut in den Markt investiert und ohne auch nur das Geringste über die einzelnen Unternehmen dort zu wissen, langfristig super abschneiden wird. Natürlich kann keiner garantieren, dass diese gute Performance von internationalen Aktienindizes wie dem MSCI Emerging Markets und dem MSCI World so weiter bestehen bleibt. Aber auch wenn es nur 5% Rendite langfristig sind, ist das nicht schlecht dafür, dass man nach Investitionen und Einrichtung eines Wertpapiersparplans keinen Finger mehr krümmen muss. Das reicht an Wissen bereits aus für die, die damit zufrieden sind. Gar nicht erst besser als der Gesamtmarkt sein zu wollen. Aber ich höre schon den nächsten Einwand. Fünftens. Aber Kolja, das lohnt sich doch erst ab Tausenden oder gar Millionen Euros. Der kleine Sparer kann gar nicht in Aktien anlegen. Mein Kommentar? Prima, genau das behaupten nämlich viele Menschen in der Umfrage auch. Wenn nur 9% der Nicht-Aktienbesitzer denken, dass sich die Anlage nicht mit kleineren Beträgen von 25 bis 100 Euro pro Monat lohnt, ist es auch logisch, dass 91% der Menschen nicht in Aktien anlegen werden, da sie entweder zu viel Angst um ihr Erspartes haben oder es erst gar nicht versuchen, weil sie nicht wissen, wie es mit kleineren Beträgen funktioniert. Aber die Aktienanlage an der Börse funktioniert bereits ab 25 Euro pro Monat. Wer in der Lage ist, einen Dauerauftrag für die Miete bei der Bank aufzugeben, der kann sich auch einen Wertpapiersparplan bei einer Bank einrichten. Im Praxis-Bootcamp am Ende des Abschnittes gibt es ein Tutorial für die Einrichtung eines Wertpapiersparplans.